Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 23. Juni 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Abo, Abo, Abo! Jetzt, wer Atom will, muss Abo machen. Nebelspalter.ch, könnt ihr uns abonnieren, das ist die beste Art, wie der Podcast, der meistgehörte Podcast von der Schweiz, politische Podcast von der Schweiz, könnt unterstützen. Jetzt abonnieren, Nebelspalter.ch. Gut, ja, die Rahmenverträge sind jetzt schon langsam, ja, wie soll ich sagen, tägliches Thema fast in der Schweiz, fast ein bisschen früher. Ich habe das Gefühl, ja, da wird noch viel Luft rausgehen, weil irgendwo, wir können uns jetzt nicht zwei Jahre lang mit den Rahmenverträgen beschäftigen, aber zurzeit ist das natürlich die Aktualität. Drei Interviews erschienen von drei wichtigen Leuten. Alle zuvorderst natürlich der Außenminister, Bundesrat Ignacio Cassis. Dominik, was sind dort die Erkenntnisse?
Ja, ich glaube, Zuhörer müssen keine Angst haben. Wir werden nicht jeden Tag Rahmenabkommen machen. Das liegt nicht drin. Aber jetzt ist schon noch so ein bisschen, weißt du, die kommunikative Rampe, die man jetzt baut, so im Sommer rein, auch wegen der Vernehmlassung, die gestartet ist. Darum gibt es jetzt natürlich noch viele Interviews. Die müssen wir ein bisschen anschauen, weil sie einfach interessant sind. Ignacio Cassis, wunderbares Interview in der NZZ. Er sagt das, was er an den Medienkonferenzen auch gesagt hat. Ja, und mich macht halt ein bisschen traurig auch. Es ist auch ein bisschen grenzwertig an der politischen Kultur, oder? Weil er sehr oft halt Sachen weglässt. Und ein bisschen technisch muss ich werden. Ich weiss, Markus, du hast das nicht so gern. Du findest das grosse Bild wichtig. Aber muss jetzt schon einfach, zum Beispiel, weisst, er sagt, der Gerichtshof von der EU, der hat eine ganz kleine Rolle bei der Streitbeilegung, der macht nur Auslegung. Jetzt kannst du schauen im Änderungsprotokoll zum FZA, dort steht nicht Auslegung, sondern Entscheidung, und zwar verbindlich. Und was er auch weglässt, Ignacio Cassis, ist, dass ja die ganze Rechtsprechung, die bestehende und die künftige, aber vom Schiedsgericht auch muss, oder die ist entscheidend für das, was das Schiedsgericht macht. Das bedeutet, wenn das Schiedsgericht zusammensitzt, dann sitzt der EuGH bereits am Tisch mit Hilfe von seinen Urteilen, die er schon gefällt hat oder noch fällen wird. Darum, man lässt einfach doch die Hälfte weg von dem, was durchaus entscheidend ist. Und das finde ich, es gehört ein bisschen zur politischen Auseinandersetzung. Aber ein Bundesrat sollte das eigentlich nicht machen, weil er sein Glaubwürdigkeits- und das Vertrauenspotenzial aufs Spiel setzt, meiner Ansicht nach.
Genau, und das Wort Auslegung, tönt auf das wirklich gut achten. Nein, es geht schon um Detail. Nicht falsch verstehen. Ich sage einfach immer wieder, nachdem, dass wir Detail besprochen haben, müssen wir immer wieder sagen, was ist der Wald? Nachdem wir alle Bäume angeschaut haben, einzeln angeschaut haben, jede Rinde vermessen haben und jeden Holzwurm gefunden haben, müssen wir wieder am Schluss sagen, und das ist der Wald. Aber jetzt zurück zum Baum, zu dem morschen Holzwurm zerstörten Baum. Auslegung ist ja sowieso ein Witz, weil leider, ja, vor 150 Jahren haben die Gerichte in Europa ausgelegt. Und dann haben sie wirklich probiert, herauszufinden, was der Gesetzgeber hat wollen und gemeint hat. Früher, und das ist ein schönes Wort, Auslegung, kommt ja ursprünglich wahrscheinlich von der Exegese, von der Bibel. Mhm. Und da sieht man auch, was eigentlich, wer da die Souveränität hat und wer da der Chef ist. Die Bibel natürlich, Gott, der die Bibel geschrieben hat, wird ausgelegt. Und niemand hätte sich angemasst, einfach zu sagen, die 10 Gebote tun wir jetzt anders auslegen. Es heisst jetzt nicht mehr, du sollst nicht töten, sondern es heisst jetzt, du sollst nicht lachen. Könnte man ja so auslegen. Und so ist es heute. Heute tun Gericht unter dem Vorwand, sie dürfen nur noch auslegen, tun sie sehr häufig Gesetz festlegen, neu schreiben, neu interpretieren auf eine Art, die ihnen passt. Und das ist gerade beim Europäischen Gerichtshof, beim EU-Gerichtshof, muss man sagen, sehr, sehr notorisch. Die tun, und das hat natürlich zu tun mit der EU, wo sowieso Richtlinien und so weiter extra häufig vage und schwammig formuliert sind, der Gerichtshof in der EU tut eigentlich schon seit langem Gesetz schreiben, Gesetz sprechen. Von dem her ist das wirklich eine der Untertreibungen vom Jahrhundert, wenn der Ignazio Cassis sagt, nur Auslegung. Nein, es ist schon lange nicht mehr so und die EU-Mitgliedstaaten selber regen sich ja auf über den Gerichtshof, weil der Gerichtshof ständig die nationalen Parlamente und sogar die nationalen Gerichtshöfe, oberste Gerichtshöfe, übersteuert. Also ist es völlig lächerlich und es ist nicht gerade gelogen, aber es ist genau, was du sagst, man tut den falschen Eindruck bewusst erwecken. Auslegung durch den EU-Gerichtshof heisst schon heute, und zwar auch für die EU-Mitgliedstaaten praktisch, dass der Gerichtshof Gesetz macht und sagt, wie es soll sein. Und das Zweite ist natürlich, eben, wenn du nachher konfrontiert bist mit so einem Gerichtshof, der eigentlich wie ein Parlament, wie ein Gesetzgeber funktioniert, und der ist von der Gegenseite, dann kannst du jetzt schon wissen als Schweiz, jedes Mal, wenn wir einen Konflikt haben, gegenüber irgendwelchen Regulierungen, die aus Brüssel kommen, der Gerichtshof wird im Sinne der EU entscheiden, und zwar vor allem deswegen, weil er heute schon eigentlich die aktivistischste und die wichtigste Institution ist für Gesetzgebung in der EU. Das ist eben der Witz. Deshalb ist Auslegung ist absolut irreführend. Es geht nicht um Auslegung, sondern es geht darum, dass die EU, der EU-Gerichtshof sagt, so wollen wir es haben. Und wenn ihr Schweizer das so nicht wollt, haben wir verloren. Das hat nichts mit Schiedsgericht zu tun. Das ist ein Diktat. Das ist ein oberster Gerichtshof, der nachher für uns gilt.
Das ist natürlich so. Das ist beim EuGH ist das in seiner DNA. Also er muss, ist eben nicht ein normales Gericht, er muss so Recht sprechen, das steht, kann man finden, in seinem Statut. Und der Präsident sagt, das habe ich jeder Gelegenheit, for the ever closer union, also für die immer enger zusammenwachsende Union. Also es ist eben nicht ein neutrales Gericht, das ausläuft. Vielleicht noch ein zweiter Baum, wenn wir noch Zeit haben. Zuwanderung, oder? Dort sagt Ignazio Cassis, ja, es kann nur kommen, wer eine Stelle hat. Es ist nur eine Arbeitsmigration. Und dann kommt er dann schon noch mit Familie. Aber was heisst das? Das ist ganz wichtig. Der Familiennachzug ist auf, ab, hindern, führen. Das ist sehr, sehr umfassend. Darum kommen sehr viel mehr als die, die eine Stelle haben. Und wenn sie Stelle verlieren, können sie eben bleiben. Auch jetzt, ursprünglich hat vor allem die Außenpolitische Kommission vom Ständerat, hat wählen, dass keine Sozialhilfeabhängigkeit angerechnet wird. Deren Zeitdauer, die ist 5 Jahre, bis man einen sogenannten Daueraufenthalt überkommt. Jetzt sind es 6 Monate. Also man hat da eigentlich nicht das erreicht, was die Politik hat wollen. Und auch da kommt wieder der Gerichtshof von der EU ins Spiel. Nämlich, musst du dir mal vorstellen, wenn die Unionsbürgerrichtlinie oder das Freizügigkeit anders interpretiert wird vom Gerichtshof von der EU. Also wenn er plötzlich sagt, nicht nur Cousin, sondern auch noch Cousin, um jetzt ein bisschen ein flapsiges Beispiel machen, sind auch Familiennachzug. Ja, was passiert denn? Dann ist klar, dass das gilt. Und zwar kann dann der Cousin als Bundesgericht auf Lausanne gehen und das Bundesgericht in Lausanne sagt, die Rechtsprechung vom Gerichtshof der EU dürfen wir anwenden. Das heisst, es ist eben durchaus eine Ausweitung von der Zuwanderungsmöglichkeit, das sage ich jetzt mal, zum ganz sachlich bleiben. Und, aber da in Bern sagt man, ja, es ist höchstens geringfügig und darum ist es überhaupt kein Problem. Und dann können wir natürlich die Gegner hinführen zu Recht und sagen, ja, erinnert euch bei der Abstimmung damals über Personenfreizügigkeit, hat man auch gesagt 8'000 und jetzt sind es 80'000. Es ist eben, was denn genau geringfügig ist, das zeigt erst die Zukunft.
Und was eben wirklich ganz wichtig ist, wir haben es betont, du hast es auch betont, oder? Eigentlich wird der Gerichtshof, der EU-Gerichtshof, zum neuen Gesetzgeber für uns Schweizer. So müssen wir es sehen. Es ist nachher der EU-Gerichtshof, weil der EU-Gerichtshof, der macht, wie gesagt, heute schon, tut er aus sehr vielen Richtlinien und Regulierungen von der EU seine eigenen Interpretationen ableiten, die ihm passen. Und die sind alle immer aktivistisch und immer integrationsfreundlich. Das Gerichtshof hat noch nie gesagt, wir wollen wieder dezentralisieren. Die haben noch nie gesagt, wir wollen, dass der Nationalstaat wieder dort und dort mehr Gewicht hat. Sondern es geht immer in Richtung EU als neuer Staat. Und der Gerichtshof ist eine von den wichtigsten Institutionen für die Absicht, die ja keine Absicht ist. Es wird zwar immer wieder gesagt, aber die Nationalstaaten in der EU sind sich dessen nie bewusst gewesen. Und das ist ja auch der Grund, warum die EU so unbeliebt ist bei der Bevölkerung. Was haben die eigentlich das Gefühl? Warum die Leute das Gefühl haben, wir haben keine demokratische Mitsprache mehr in der EU? Aus dem Grund. Und deshalb kann man es wirklich sagen, der neue Gesetzgeber, der nicht mehr Volk und Stände, nicht mehr das Parlament, nicht mehr, mehr Schweizer sind Gesetzgeber in diesem Land, sondern der EU-Gerichtshof, zusammengesetzt von irgendwelchen ausländischen, fremden Richtern. Die machen nachher Gesetze in unserem Land. Und über das wollen oder nicht, müssen wir dann bald einmal entscheiden. Gut, gehen wir zu einem anderen Interview. Hervorragendes Interview von Filippo Lüttenegger. Ein bisschen ironisch, dass am Anfang er sagt, sein Verhältnis zum Simon Michel sei fantastisch. Das finde ich richtig.
Das glauben wir alle. Gut,
aber es ist vollkommen klar, das Interview hat er gegeben, weil er sich aufgeregt hat über den Simon Michel. Wir haben es auch schon kommentiert. Wo einfach gefunden hat, ich spreche jetzt für die FDP. Er soll doch Präsident werden. Dann soll er doch sich an, sie sollen sich ein bisschen anstrengen und einmal jetzt vorstehen, nicht immer als graue Eminenz überall sagen, hör mal auf, jetzt ist fertig. Aber es ist dann auch wieder herzig, das Interview von der Zürich Zeitung, nur kleine Details. Simon Michel hat natürlich viel mehr Platz bekommen für sein Interview und es ist viel schöner präsentiert gewesen auf der Print-Ausgabe. Einfach, dass ihr das wisst, weil wir sind da Profis in dem Geschäft, wir wissen genau, wie es läuft. Wenn du ein Interview, eine ganze Seite machst oder du machst es eben nur 4/5, das ist ein riesen Unterschied für einen Journalist. Und das tut immer sagen, dass der Journalist eigentlich will, das Interview ein bisschen tiefer hängen als andere. Simon Michel hat man sehr hoch gehängt. Grosszügig hat man das angerichtet in der Zürich Zeitung. Jetzt der Filippo Lüttenegger. Immerhin der Stadtrat von Zürich, von der neuen Zürcher Zeitung. Sie heisst ja nicht Neue Solothurner Zeitung. Wir können das schon bringen. Neue Solothurner Zeitung. Fabian Schäfer kommt ja auch aus Solothurn, wo ja der heimliche Inlandchef ist von dieser Zeitung. Nein, zurück zum Thema. Erstens, nicht die ganze Seite. Und zweitens, die linke Seite. Das ist immer ganz wichtig. Die linke Seite ist die schlechte Seite. Deshalb tun die Journalisten dort sehr gerne Inserate. Einfach Inserenten, könnt ihr euch das merken, gehen nie auf die linke Seite ist die schlechte Seite. Die rechte Seite ist die gute Seite. Und die gute Seite ist für den Simon Michel. Und die schlechte Seite ist für den Filippo Lüttenegger. Und wer interviewt den Filippo Lüttenegger? Unser Fabian Schäfer und Andrea Fopp. Zwei dezidierte Linke, die jederzeit könnten beim Tagesanzeiger arbeiten und dort sehr, sehr sich wohl würden fühlen. Die tun jetzt den Filippo Lüttenegger, einer der prominentesten Rechtsfreisinnigen, in die Zangen nehmen. Ich weiss nicht, Dominik, dein Eindruck nicht gelungen. Ich finde, der Lüttenegger tut sich sehr gut ausdrücken.
Ich finde auch, er tut auch, was Simon Michel nicht macht. Er antwortet so, dass nicht ein wahnsinniger Flurschaden an der FDP entsteht. Beim Simon Michel hast du gemerkt, ihm ist das schlichtweg egal. Ich finde auch, dass Simon Michel müsste eigentlich als Präsidium ins Auge fassen. Er müsste das eigentlich übernehmen, müsste kandidieren, sich dieser Wahl stellen. Ich bin ja nicht sicher, ob er wirklich schlechter wäre als Susan Vincent Stauffacher. Das müsste man vielleicht noch diskutieren. Inhaltlich, Filippo Lüttenegger sehr gut, oder? Er betont, es gäbe halt Freisinnige, die einem Irrtum erlegen. Sie müssen beim Gottesdienst von der Wirtschaftsverband mitmachen. Er meint natürlich Economie Suisse, ohne es beim Namen zu nennen. Das finde ich gut, weil das ist genau das, was ich ein bisschen merke. Weißt, viele haben zu diesen Rahmenverträgen und zu diesen Problemen, obwohl man ja seit Jahren darüber redet, keine Meinung entwickelt, sondern hösselt einfach der Economy Suisse hinterdrein. Und dann tut er halt klar zusammenfassen, wo das Problem liegt, bei der Rechtsübernahme, bei den Volksrechten, bei der Zuwanderung. Diesbezüglich nichts Neues gestolpert bin ich darüber, wo er sagt, Stimmfreigabe sei, Zitat, keine Option, also an der Delegiertenversammlung von der FDP. Da bin ich einfach nicht sicher, was für die FDP schlimmer ist. Also irgendwie ein Ja zu diesen Verträgen, wo dann ganz sicher Nein-Kritiker irgendwie ein Komitee bildet oder sich äußern, eben mit Interview auf der linken Seite zwar, aber trotzdem. Oder ob man nicht vielleicht weniger Flurschaden an der Partei macht, wenn man sagt, ja, wir sind gespalten, wir machen die Stimmfreigabe. Es ist vielleicht ehrlicher und wird vielleicht von den Wählerinnen und Wählern oder den potenziellen Wählerinnen und Wählern eher verstanden.
Ja, man muss auch wieder mal ehrlich sein, was den Föderalismus von dem Land betrifft. Ich meine, mir ist heute aufgefallen, interessanter Text, wirklich ein guter Text von Rudolf Burger in der Zürich-Zeitung über die Mitte. Ganz ein anderes Thema, aber auch dort sehr, sehr interessant, dass einfach der Unterschied zwischen dem Welschland und der Deutschschweiz ist für die bürgerlichen Parteien CVP, also Mitte, und FDP, das ist ein Riesenthema. Dort ist die Diskrepanz einfach brutal. Und das führt schon ein bisschen dazu, dass die zwei Parteien, Mitte und die FDP, immer dominiert werden, muss ich ehrlich sagen, in der EU-Frage natürlich, aber auch in sozialpolitischen Fragen, von einer Minderheit. Ich habe nichts gegen die Welschen, aber sie sind eine Minderheit. 21% von unserer Bevölkerung reden Französisch. 21%, nicht 91. Und es kann nicht sein, dass mehr Deutschschweizer in so wichtigen Zukunfts- fähigen, wichtigen Fragen wie EU, aber natürlich auch Ausbau von der AHV, Ausbau vom Sozialstaat, immer aus föderalistischer Nettigkeit den Wählschen angehen. Das geht einfach nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und es hat wirklich damit zu tun, dass Mitte und die FDP, was verständlich ist, die haben noch viel stärkere Abordnungen aus dem Wählschland als die SVP oder die SP, die sowieso eine welsche Partei ist. Das sind alles Deutschschweizer, die sich gern unterjochen lassen vom welschen Sozialismus. Sie sind ja selber Sozialist. Ja, also wer hat es noch in der Deutschschweiz bei der SP, wo man das Gefühl hat, das ist Sozialdemokratie? Ja,
wir können wir erwähnen heute noch so einen.
Ja, genau. Es kommt dann noch rein, aber es ist ein absoluter einsamer letzter Mohikaner. Nein, aber noch eines, was ich ja sagen wegen der EU-Frage und deshalb die Stimmfreigabe. Die Stimmfreigabe wäre enorm wichtig, weil wir haben bei der EU-Frage, sowohl bei der FDP wie bei der Mitte, einen riesen Röstigraben. Einen riesigen Röstigraben.
Das sagen Sie
auch. Es kann nicht sein, dass, weil der Röstigraben so gut ist, mehr Deutschschweizer aus Gutmütigkeit Parolen von unseren Deutschschweizer Parteien dem anpassen, dass die Welschen dominieren. Das kann nicht sein. Und die superste Lösung ist eben, dass man dann sagt, Stimmfreigabe. Dann sollen die Neuenburger eher einen Unsinn beschliessen. Das ist so ein Unsinnkanton mit der Unsinnpolitik und der Unsinnpolitiker. Die sollen machen, was sie wollen. Aber deshalb muss doch nicht Kanton Zürich den gleichen Schrott mitmachen. Also da bin ich auch anderer Meinung als der Filippo. Aber vielleicht noch ein anderer Punkt, wo ich auch drauf gestossen bin. Aber ich sage es jetzt einfach als Frage. Wir müssen es nachprüfen. Er sagt, nur 70%, also etwa 30% sagen Familiennachzug von der Einwanderung aus der EU über Personenfreizügigkeit. Ich habe gemeint, 50% sage Familiennachzug. Weißt du, was du für Zahlen hast? Dem müssen wir noch nachgehen, weil Filippo, sonst musst du das dann das nächste Mal öffentlich korrigieren, weil es ist wirklich krass. Ich glaube, es ist eben die Hälfte Familiennachzug. Und genau wie du gesagt hast, Dominik, der EU-Gerichtshof, der hat es dort sehr, sehr wohl in der Hand. Einfach ein Schräubli an den Schräubli zu ziehen und so weiter und plötzlich schuppdiwupp haben wir doppelt so viel Einwanderung, weil der Familiennachzug noch irgendwelche Grossmütter aus Transsilvanien auch berücksichtigen. Nein, wirklich. Aber sonst ein gutes Interview. Gehen wir noch zum letzten. Thomas Eschi, Fraktionschef SVP.
Ja, nichts gegen Grossmütter aus Transsilvanien. Ich meine, wenn der Graf Dracula kommt, bist du vielleicht froh, wenn der Grossmutter aus Transsilvanien sagt, was man gegen den machen kann. Die hat Erfahrung. Genau. Bade Retro. Nein, Thomas Eschi nimmt im Blick, nimmt das auf mit Beat Jans und seinem Interview vor einer Woche, oder? Das ist jetzt auch so, das ist typisch, das muss man vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, das ist so die Schlagabtäusche. Das werden wir noch ein paar Mal sehen, oder? Dass man dann sagt, okay, jetzt hat der etwas gesagt und jetzt kann dieser. Und er metzgt sich gut, er sagt, und er fordert auch, ist interessant, wie auch da die Wirtschaftsverbände ein bisschen unter die Räder kommen. Er sagt, die Unternehmen sollen sich einfach zurückbinden. Sie sollen nicht einfach immer sofort Leute aus dem Ausland anstellen. Er kommt mit einem Beispiel aus der Gastronomie, oder, wo es mehr als 10'000 Arbeitslose gibt, offenbar. Ich habe es nicht kontrolliert. Und trotzdem holt man ständig Leute aus dem EU-Raum rein. Was ist da falsch? Ja, natürlich, weil sie billiger sind. Und das ist natürlich schon so. Das haben wir eigentlich nicht wollen, in so einer Situation, dass Leute kommen und dann bei uns arbeitslos werden, und dann müssen wir noch mehr holen. Vielleicht kann man sie auch nicht einsetzen, weil sie nicht richtig ausgebildet sind. Ja, das ist halt wirklich ein Problem. Ich glaube, man muss dort in die Details schauen. Und das ist absolut schwierig, da so zu tun, als wenn das einfach kein Problem wäre. Oder noch eine andere Zahl, also wo halt immer kommt. Der Bundesrat behauptet ja, das BIP pro Kopf sei um 25% aufgegangen. Ja, das ist nur so, wenn man den ganzen Grenzgängereffekt, oder? Die Grenzgänger tun natürlich nicht pro Kopf, tut man nicht einrechnen in die Bevölkerung. Das BIP, was sie bringen, schon. Wenn man das tut, ausklammern, oder? Es ist einfach, auch da wieder, die Befürworter sind so halbwahrheitsmässig unterwegs, und das finde ich einfach ein bisschen schade. Ist keine gute Aussicht für die Zukunft.
Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Du hast schon angezogen. Wir haben etwas zu korrigieren. Ich kann mich entschuldigen. Und ich tue mich jetzt sehr offiziell entschuldigen. Ich meine, es ist ironisch. Nicht, dass er meint, ich mache mir jetzt da noch lustig. Nein, ich meine es ernst. Ich habe letzte Woche Diana Angelina Moser bezichtigt. Ich habe behauptet, ich sei sicher, dass sie dieser Juso-Unsinn-Initiative, dieser kommunistischen Initiative von der Juso, aus dieser kommunistischen Jugendabteilung von der SP, dass sie dieser zugestimmt hat, dieser Initiative. Es geht darum, dass reiche Leute bei uns praktisch enteignet werden. Das ist eben der Kommunismus. Und Diana Angelina Moser hat Nein gesagt. Ständerätin vom Kanton Zürich hat Nein gesagt. Und auch der andere Ständerat vom Kanton Zürich, der Daniel Josic, hat auch Nein gesagt. Jetzt sage ich es Nein, ist ganz laut, vor allem auch Jürg Grossen, weil Jürg Grossen hat sich zu Recht total aufgeregt, hat dich belagert mit SMS und so weiter. Noch eine kurze Mitteilung an Jürg Grossen. Kannst du auch mehr anrufen und mich zusammenschiessen, weil ich habe ja das eigentlich erzählt. Also bitte, das nächste
Mal Problem.
Mich zusammenschiessen. Ich freue mich immer, wenn der Jürg Grossen anruft und sagt, du bist ein Idiot. Selbstverständlich tut er sich viel gewählter ausdrücken, als ich es mache. Nein,
ausser
aber
bei der
Jana Angelina Moser, Entschuldigung. Entschuldigung und ich gratuliere zum richtigen Entscheid, wie man es muss erwarten vom Wirtschaftskanton Zürich, von den zwei Ständeräten von dem Kanton.
Und ich tue beide Voten verlinken, da kann man es nämlich nachhören. Besonders bemerkenswert finde ich aber das Votum von Daniel Josic. Da müssen wir jetzt schon noch kurz darauf eingehen. Er hat nämlich gesagt, er hätte mal gelernt, dass man als Sozialdemokrat sigme, um die Armut zu bekämpfen und nicht um Reichtum zu bekämpfen. Ich fand immer, dieser Satz sei gut und richtig. Und das sei eine Motivation für ihn. Das sei der Grund, warum er die Initiative ablehne. Weil die sei, wenn man sie genau lese, nämlich, Zitat, ein Angriff auf den Arbeitsfrieden. Es sei klar, dass Gewinn und der Wert von Unternehmen, dass der von den Arbeitnehmern hergestellt werde. Es sei aber auch klar, dass die Unternehmen verantwortlich sind, dass Geld investiert wird und Arbeitsplätze geschaffen werden. Und weil beides wahr sei, müssen wir, Zitat, gemeinsam diesen Karren Wirtschaft ziehen, wenn wir weiterhin so erfolgreich bleiben wollen. Ist doch gut, ist wirklich ein vernünftiger Sozialdemokrat. Jetzt muss man einfach wissen, dass er schon sehr allein ist in der SP-Fraktion, schon im Ständerat. Oder er stimmt nur in 4 von 5 Fällen mit seinen Ständerats-SP-Gespänli, hat eine Auswertung vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern ergeben. Die anderen SP-Ständerat, die sind zu 95-97% stimmen die überein. Man muss also wissen, auch SP-Ständerat sind Parteisoldaten, ausser der Daniel Josic.
Genau, vielleicht 2 Sachen möchte ich auch noch beitragen. Erstens, sechs jetzt laut und deutlich. Er ist mittlerweile einer der besten Ständeräte überhaupt, der Daniel Josic. Das muss man jetzt mal betonen. Und er ist Sozialdemokrat. Und ich betone es auch noch einmal, Sozialdemokrat. Das ist nicht ein Kommunist, wie sehr viele Jusos mittlerweile sind. Auch wenn sie sich nicht mehr so nennen, ist natürlich nicht so schön, wenn man sich als Stalinismus bezeichnet oder Kommunist. Aber letztlich sind es Kommunisten vom ganzen Gedankengut. Da gibt es keinen grossen Unterschied mehr zu der PDA. Aber der Punkt, der zweite, den ich noch sagen würde, betonen, jetzt ein bisschen kritisieren, so wie er es ausdrückt. Ich finde, aus einer sozialdemokratischen Sicht ist das sehr schön, dass er sagt, die Arbeitnehmer tun ja eigentlich den Wert von dem Zeug herstellen. Das stimmt natürlich so überhaupt nicht. Also der Unternehmer ist letztlich natürlich die entscheidende Figur immer, wenn es darum geht, neue Werte zu schaffen. Und der Erfolg von einem Unternehmen, der ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass der Geld investiert, sondern dass er eine Idee hat, wie man ein Geschäft machen kann, dass er ein Produkt erfindet, dass er weiss, was ein Unternehmen heisst. Und ich kann euch sagen, und ich sage es jetzt aus eigener Erfahrung hier, mir beim Nebelspalter, es gibt nichts Anspruchsvolles, als ein Unternehmen gründen, aufziehen, etablieren und Erfolg haben. Die Unternehmer, es tut uns leid, es ist einfach so. Sie sind weltgeschichtlich gesehen die wichtigste, kleinste Minderheit. Und sie sind entscheidend. Der ganze Wohlstand, den wir haben, verdanken wir den Unternehmer. Nicht den Politiker, nicht den Beamten, nicht den Sozialdemokraten, nicht den Arbeiter. Die Arbeiter auch nicht. Die Arbeiter, die stellt man an, die arbeiten nachher gut, das ist super. Auch die Ingenieure, die man anstellt, oder die Journalisten, alles gut. Aber zuerst muss man mal eine Idee haben für ein Unternehmen. Und wenn es so einfach wäre, wie das einmal die SP-Leute darstellen, wieso machen sie es nicht selber? Wieso ist der Fabian Molina nicht berühmt dafür, dass er Nestle gegründet hat? Wieso ist der Cedric Wermuth nicht der, der die UBS aufgezogen hat? Wieso ist Matthäa Meier nicht die, die irgendwann mit der privaten Kinderkrippe Stand gebracht hat? Nicht einmal das kann sein. Weil es schwer ist. Es ist verdammt schwer. Und deshalb ist es eine Zumutung, eine Sauerei, dass die SP, wo sehr, sehr viele Leute politisieren, die noch nie im Leben irgendetwas verkauft haben, nicht ein Panini-Bildchen, nicht ein Coca-Cola, nicht ein Bleistift, dass die frechen Schnudderbuben und Schnuddermädchen die ganze Zeit auf den Unternehmer rumhacken, wo die einzigen sind, ich betone es, die Wohlstand schaffen. Und von dem her ist die Juso-Initiative, das ist etwas vom Grusigsten, was es gibt. Das ist eine totalitäre, faschistische Angelegenheit. Sagen Nein, 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 Nein. Und ich betone es noch einmal, dass die anderen bürgerlichen Bundesratsparteien sich das gefallen lassen, dass sie ständig mit solchen infantilen kommunistischen Vorschlägen konfrontiert sind. Man hätte in dieser SP-Führung mal müssen sagen, hört mal, jetzt ist fertig. Jetzt tönt ihr die Pubertären, die ihr hier habt in eurer Jugendabteilung, endlich mal zur Vernunft bringen, oder sonst rühren wir euch aus dem Bundesrat. Das ist playing hardball. Und das müssen die Bürgerlichen wieder schaffen. Wir tun jetzt die ganze Zeit über den Sommer mal ein bisschen euch erzählen, wie man Hardball spielt. Auch die Wirtschaftsverbände könnt ihr mal zulassen, wie man es könnte machen. Gut, Dominik.
Ja, hat nicht viel hinzuzufügen. Wir sind bei fast 25 Minuten, aber es hat sich gelohnt, weil es wirklich, ich glaube, man muss an dieser JUSO-Initiative, die kommt dann irgendwann zur Abstimmung, ich gehe davon aus Ende Jahr möglicherweise, oder sonst verschiebt man sie vielleicht noch Anfang nächstes Jahr. Man muss das Argument muss man dann schon noch bringen, finde ich, wenn es dann Podiumsdiskussionen gibt. Und ihr seht dann in dieser Debatte, die ich verlinke, oder wie ein Carlos Omaruga, da Ständerat aus Genf, oder wo muss ich schon sagen, meine Stadt Genf, die lebt vom Kapitalismus. Das ist Calvin pur, wo Genf gross gemacht hat, auch den Hugenotten, die gekommen sind aus Frankreich. Entschuldigung, man hat nicht Jusos importiert, man hat Hugenotten importiert, die gewusst haben, und wir wollen Geld verdienen, die auf Rahmenbedingungen gekommen sind, die eben keine so eine Juso-Erbschaftssteuer hatten. Und darum haben sie Erfolg gehabt in Genf. Und nicht wegen Carlos Omaruga, genau. Um das noch sagen.
Der Juso-Test heisst einfach der, wie viele Juso kennt ihr, die im Silicon Valley arbeiten? Niemand! Ich kann man nicht brauchen. Gut, das ist es. Bern einfach an dem 23. Juni 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Macht es gut, könnt uns zuerst abonnieren, nachher habt ihr einen schönen Abend. Und drittens, nie entschuldigen, wenn ihr nicht bei den Juso sind. In dem Sinn, macht es gut und bis bald. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch